Happy Shooting, Folge 724. Das ist ein Radrad. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und enjoycamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, moin.
Ja, moin. Moin, moin.
Moin, moin.
Tada.
Es ist,
das ist ein seltsamer Tag.
Es ist ein seltsamer Tag. Es ist eine seltsame Zeit, in der wir leben. Wir werden
also,
dazu kommen.
Kann man so sagen.
Tut uns leid, aber ist so.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ah, der Sommer scheint ja auch vorbei. 13 Grad hatten wir heute Morgen.
Er hat's geschifft wie Sau.
Ja, ja.
Moni wollte eigentlich irgendwie Beeren holen. So
Brombeeren. Braunbeeren?
Ach so. Zeug. Was halt so am Straßenrand, ne, oder so am Waldrand und so manchmal wächst. Und da war's. Halt, ging halt nicht.
Nee,
vielleicht ist sie jetzt gerade raus. Vielleicht ist jetzt gerade eine kurze Regenpause. Egal, wir bringen euch heute die Fotografie, wie wir das jede Woche hier live tun, an einem Dienstag wieder, und zwar am 17. August. Und wie wir es dann auch in der Konserve tun, Hochkomma, nämlich im Podcast an Donnerstagen. Und da haben wir heute ein paar News-Themen, zum Beispiel über ersetzte Himmel, über neue Objektive. Wir reden über, über eine Kamera, die immer noch gerüchtelt wird. Wir reden kurz über Foto-Apps und über Bilder, die lügen. Und ja, vielleicht ist es das dann auch schon.
Lüger.
Ja. Ich nicht, nee.
Nee, du nicht.
Ich nicht. Wir sind heute wieder live da. Wie gesagt, es ist der 17. August, wo wir das aufnehmen. Wenn ihr auch live dabei seid, dann werft uns doch bitte Fragen über den Zaun. Wir haben im Slack, im Happy Shooting Slack, unseren Kanal HS Fragen. Wir haben auf Twitter das Hashtag HS Frage. Und wir haben eine E-Mail-Adresse für Audio- oder Video-Kommentare, Fragen, und zwar info@happyshooting.de. Alles okay? Du guckst so komisch.
Ja. Einfach gar nicht ignorieren.
Genau. Was auch natürlich darauf hinweist, dass wir auch auf Video sind. Also für alle, die uns nicht nur hören wollen, sondern vielleicht auch mal sehen wollen. Ich meine, es ist jetzt nicht so spannend, ne? So, ich sag mal so schön, Gesicht fürs Radio. Also ich zumindest. Du bist ja eher dann blendend.
Ja, ich bin natürlich das absolute Shiny Model, hier ist ja ganz klar. Könnt ihr sofort natürlich auf den Video sehen.
Gibt's aber auf happyshooting.de/video oder auf
YouTube. Natürlich.
Einfach mal gucken. An dieser Stelle heute eine Lobhudelung, und zwar
nein, Wahnsinn,
an Peter und Benjamin, die sich ganz, ganz geschickt in der Mitte der Woche einsortiert haben mit dem Datum für ihre Daueraufträge, und damit kriegen sie eine sehr große Platzierung. Peter mit dem Kommentar Spende Happy Shooting, und Benjamin schreibt mal wieder: Edle Recken von Bild und Ton, ein kleiner Obolus, aber große Ehr für mannigfaltige Lehre, Schwank und Belustigung.
Hört, hört.
Und hört, hört. Wir sagen danke und danke mit etwas Händegeklapper. Ne? Seid super.
Also, ja, sehr schön.
Ja.
Das finde ich
alles ganz
toll.
Falls andere auch Bock haben oder sich gedrängt fühlen, ein wenig zu unterstützen bei dem, was wir hier tun, könnt ihr das natürlich tun, indem ihr Bescheid gebt anderen, dass es uns gibt, ne, so in Form von Tweets und persönlichen Gesprächen mit Maske. Aber natürlich
am Telefon braucht man keine Maske
tragen. Genau, da braucht man das nicht. Oder ihr macht das halt wie die hier immer auf dem Bildschirm und in der Sendung gelobhudelt werden, und überweist uns was. Diese ganzen Infos findet ihr auf happyshooting.de. So. Jetzt kommen wir zu einem Thema, schwieriges Thema. Bilder. Bilder sind wichtig. Bilder erzählen uns Geschichten. Bilder dokumentieren die Geschichte, Bilder lösen Emotionen aus, Und im Moment gehen Bilder durch Medien und das ist ein Thema, was wir hier nicht ganz ignorieren wollen. Und ich rede natürlich gerade von, na, es ist wie gesagt der 17. August, ich rede von, ja, von dem schwierigen Thema der Bilder von zum Beispiel von Verkehrsstaus in Kabul auf dem Weg zum Flughafen oder Bilder von Menschen auf einer Startbahn oder Bilder von Menschen, die verzweifelt versuchen, noch in ein Flugzeug zu kommen. Also da ist ja gerade die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Und das hat, es gibt natürlich einen fotografischen Bezug zu dem Thema. Also man erinnert sich zum Beispiel an National Geographic 1985, die Juni-Ausgabe, betitelt mit Steve McCurrys Afghan Girl Bild. Also wer das nicht kennt, der lebt hinterm Mond. Übrigens interessante Geschichte im National Geographic, auch über die Geschichte dieses Bildes und darüber, wie das zustande gekommen ist und auch über die Frau, die lange gar nicht bekannt war, die aber hier gezeigt wird. Frauen sind ein Thema in Afghanistan. Wir hatten hier in der Sendung schon mal geredet über die afghanischen Boxkameras. Ja, die sind diese, es gibt das AfghanBoxCameraProject.com, was das so ein bisschen dokumentiert. Wir haben kürzlich in der Sendung vor nicht allzu langer Zeit das Video gezeigt von diesem Mann, der mit seiner 100 Jahre alten Kamera in Afghanistan Bilder macht und wie das funktioniert, hat ein Tourist quasi sich erklären lassen, wie das Ganze in der Kamera funktioniert und so weiter. Also spannend und solche Dinge bringen mir zumindest die Menschen auch immer ein bisschen näher. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle, ja, ihr habt alle Nachrichten gesehen, ihr habt alle mitbekommen, was passiert. Und um diese, ich sag mal, um dieses Gefühl der Hilflosigkeit so ein bisschen, ja, um dem ein bisschen entgegenzutreten, verlinken wir hier in den Shownotes mal eine Seite von der Seebrücke Bonn. Die Seebrücke Bonn ist eine, die sind aktiv für Thema Seenotrettung, für solidarische Aufnahme, legale Fluchtwege. Da geht es also, das ist eine internationale Bewegung, die Seebrücke, die sich zum Beispiel für Seenotrettung und solche Geschichten engagiert. Und die haben hier eine Seite mit ein paar sehr hilfreichen Links aufgebaut. Da gibt es also zum Beispiel Vorlagen für Schreiben an eure Abgeordneten, falls man da jemanden mal anschubsen möchte. Spendenkonto vom afghanischen Frauenverein. Es gibt Petitionen für Schaffung sicherer Fluchtwege, für Aufnahme von Ortskräften. Es gibt von den, ich muss gerade mal schauen, es gibt hier den Emergency Fundraiser für von Fotografinnen und Fotografen. Das sind Printverkäufe mit Bildern aus Afghanistan, die dann auch da entsprechend gespendet werden und. Also das ist eine ganz gute Übersicht an Links. Und ja, falls ihr da das Gefühl habt, dass ihr vielleicht ein bisschen was tun möchtet, man ist so hilflos in so einer Situation, wenn man das Zeug in den Nachrichten sieht. Und diese Links sind zumindest ein Teil, den man von hier aus auch tun kann. Tja. Scheiß Thema, ne?
Ja, ist es. Aber die Welt ist nun mal auch bei Happy Shooting nicht immer nur happy, happy. Es gibt halt Dinge, die sich schnell entwickeln, die sich erschreckend schnell entwickeln und die man zumindest mal anregen muss. Und wie du schon so schön gesagt hast, das Ganze hat eben diesen fotografischen Bezug, weil ich zumindest ohne die Fotos, die jetzt über die Social Medias geteilt werden, auch von den Leuten vor Ort, die direkt betroffen sind, von Hilfskräften vor Ort, von Helfern und Helferinnen vor Ort, man wirst ja nichts. Du wirst irgendeinen Text lesen, das ist eher so ein bisschen abstrakt und anonym, je nachdem von welcher Seite du das bekommst. Und durch die Bilder bekommt das Ganze ein Gesicht. Aber wie wir später im Verlauf der Sendung dann noch sehen werden, muss man auch mal ein bisschen aufpassen, was für ein Gesicht es denn bekommt.
Stimmt.
Und man sollte sich da vielleicht auch nicht zu vorschnell irgendwelche Urteile bilden oder zu vorschnell eskalieren in irgendeine Richtung, sondern immer mal ein bisschen die Quellen prüfen, vergleichen. Auch hier geht es jetzt schon wieder los, dass natürlich Fotos oder auch Videoausschnitte gezeigt werden, die dann aber schon Jahre alt sind und in einem ganz anderen Kontext stehen. Ja, also es hilft da immer ein bisschen zu recherchieren und abzuwarten, was andere so recherchiert haben und die Quellen zu prüfen etc. Das ist bei Fotografien tatsächlich sehr, sehr wichtig in unserer heutigen Zeit, wichtiger denn je. Ja, also trotzdem, Bildbearbeitung ist ja schon immer möglich gewesen, aber inzwischen musst du ja auch bei Videos immer aufpassen, ob die nicht über einen Deepfake da irgendwelche Wörter in den Mund legen.
Ja, trotzdem ist, glaube ich, völlig unbestritten, dass da gerade
Dinge
passieren, die so nicht, die so alles andere als gut sind. Also schaut in die Shownotes, falls euch das interessiert. Und ja, machen wir einen harten Schnitt, kommen wir zur Fotografie.
Also nur um das, um das eine noch klarzustellen, ich wollte das jetzt nicht runterspielen, das Thema.
Ich wollte
nur klarstellen, dass man immer einen Faktencheck machen sollte, dass die Situation kacke ist, das ist schon klar. Aber wenn es dann sehr extrem ist oder sehr aus einer merkwürdigen Ecke kommt, dann schadet auch meine Recherche nicht. Genau. Wir haben News. Der Marius hat uns nämlich etwas geschickt. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Gestern hat On One ein Sneak Preview eines AI Sky Replacement vorgestellt. Das AI bezieht sich wohl auf die Maskierung, wie ich es verstanden habe. Vielleicht ist das was für die News-Sektion des nächsten Podcasts. Haben wir hier schon. Und dann hat er noch eine Frage dazu. Wie oft tauscht ihr Hintergründe im Bild aus? Wann würdet ihr eine solche Funktion nutzen? Ich tausche vielleicht einmal im Quartal einen Hintergrund aus, zum Beispiel um den Hintergrund in einem Makro auszutauschen. Dafür würde ich mir jetzt aber nicht extra ein Programm kaufen. 3, 2, 1, happy Hintergrund tauschen. Und dann noch viele Grüße an mein Lieblings-Podcast-Team Marius. Ah, das tut schon wieder gut. Was ist zu sehen? On One hatte ich mir ja auch schon mal genauer angeguckt in einer etwas älteren Version inzwischen. Das ist ein RAW-Entwickler und Verwaltungstool für Bilder. Man könnte es zumindest in einem gewissen Rahmen als Alternative zu Lightroom betrachten. Ist ein Einmalkauf. Lohnt also durchaus mal einen Blick. Kann halt nicht alles, was Lightroom kann, kann dafür andere Dinge. Müsst ihr euch eben mal anschauen, ob das was für euch ist. Tja, und die haben das jetzt weiterentwickelt oder wollen es jetzt weiterentwickelt haben und zeigen in einem Video ein Werkzeug, um möglichst schnell und einfach einen Himmel auszutauschen. Und das machen sie ähnlich, wie das eben Photoshop zum Beispiel macht. Photoshop hat das mit einem Update bekommen. Eine Funktion dafür. Luminar AI hat eine Funktion dafür. Und so jetzt eben auch On One. Und das ist halt so, also startet als Einklicklösung. Man wählt dann eben ein Bild aus, wo man den Himmel tauschen möchte. Und eine AI versucht dann eben zu erkennen, was ist der Himmel und was ist er nicht. Und möchte den dann eben möglichst gut freistellen, also maskieren, sodass der Vordergrund dann möglichst unangetastet bleibt, auch bei feinen Details, wie das in diesem Beispielvideo, was du gerade im Hintergrund hattest, zu sehen ist. Da ist nämlich im Vordergrund ein Baum zu sehen auf einer Wiese und diese feinen Blätter und die Äste, die werden dann eben automatisch freigestellt, außer die Zwischenräume zwischen den Blättern, wo man eben da durch das Geäst da eben durchschauen kann. Und da war ich natürlich ein bisschen aufmerksam geworden, habe ein bisschen genauer hingeschaut und ich bin mir nicht sicher, ob mich das überzeugt, aber da wird man jetzt auch abwarten müssen, bis das Ganze fertig ist. Das ist jetzt nur eine Preview gewesen. Ich denke mal, dass die da noch dran feilen werden, weil mir sind ein paar Sachen dabei aufgefallen. Also zum einen... Also
ich sehe hier immer noch Kanten, wenn ich
gucke. Ja, eben. Also die Freistellung ist nicht perfekt. Also es ist erstmal mutig von On One so ein Beispiel zu wählen, wo es auch wirklich schwierig wird vor dem Hintergrund. Aber die Freistellung ist nicht besonders gut. Was On One jetzt aber anders macht, als es eben Lumina zum Beispiel tut, es wird tatsächlich eine Maske erzeugt, die dann auch erhalten bleibt und die nachträglich noch bearbeitet werden kann. Also du hast dann quasi in diesem Himmeltauschwerkzeug eine eigene Bearbeitungssektion für den Hintergrund und die Maske, sodass du eben sagen kannst, wie weich soll der Übergang sein zum neuen Himmel. Man sieht das hier im Video, wenn man halt hinschaut, siehst du eben Halos um den Baum herum. Du kannst aber die Helligkeit des neuen Hintergrundes so anpassen, dass er eben eher der Helligkeit des alten Himmels entspricht. Dann ist das auch nicht so auffällig. Ja, aber wie gesagt, trotzdem ist eben, um diese feinen Details etwas zu erkennen und das in diesem Video. Ich hoffe, dass sie da noch was dran machen, dass sie das noch verbessern, diese automatische Freistellung. Oder eben, man muss schauen, was für Werkzeuge man haben wird, um die Maske vielleicht auch mit einem Pinsel oder ähnlichem noch im Detail anzupassen, wenn man das denn möchte. Das ist mal das Erste, was mir aufgefallen ist. Es ist also alles andere als perfekt, was da passiert. Das andere, was mir aufgefallen ist, Lumina hat sich ja sehr groß damit hervorgetan, möglichst als Einknopflösung Himmel tauschen zu wollen und tut das auch einigermaßen gut. Was Lumina aber eben noch tut, ist ein Relighting. Also das Licht und die Farben im Bild werden an den neuen Himmel angepasst. Also stell dir vor, du hast jetzt diesen Baum fotografiert, weiß ich nicht, am Nachmittag oder so, und jetzt tausche deinen Himmel aus mit einem schönen roten Sonnenuntergang-Himmel, so schöner Farbverlauf von Rot in so ein dunkles Blau. Dann sieht das natürlich ein bisschen merkwürdig aus, wenn der Himmel vorne eher so kühl ist, wenn es so ein kühleres Grün ist. Das passt einfach nicht, das sieht nicht echt aus. Und das ist gerade die Kunst, wenn man halt verschiedene Bilder miteinander kombiniert, dass man eben diese Bilder alle aneinander anpasst, sodass sie eben möglichst dieselbe Färbung, dasselbe Licht haben, dieselben Schatten und so weiter.
Sehe ich jetzt hier aber auch nicht so
richtig. Das macht On-One gar nicht. Also
hier meinst du jetzt.
Ja, ja. On-One tauscht wirklich nur den Hintergrund aus und der Vordergrund bleibt unangetastet. Und Luminar geht eben auch in den Vordergrund daher und passt die Färbung an. Wie auch immer sie das machen, aber die haben da eben auch ein Machine Learning dahinter.
Gibt es Algorithmen mittlerweile.
Ja. Naja, also bei Photoshop gab es das ganz früher schon, dass man sagen kann, ich habe hier ein Foto und ich habe hier ein anderes Foto und ich möchte bitte die Färbung von dem einen Foto auf das andere übertragen. Sowas gibt es bei Photoshop schon seit vielen Jahren. Ich denke, dass etwas in dieser Art dahinter stecken könnte oder etwas Ähnliches. Und das hat den Vorteil bei Lumina, dass es halt sehr oft wirklich glaubwürdig aussieht, wenn man das macht. Das ist so, wenn du als Mensch dann den Himmel austauschst und guckst dir das an, dann sagst du, ja, okay, ist halt der Himmel ausgetauscht. Aber oft ist eben ganz subtil auch die Färbung des Vordergrundes geändert, damit es wieder echt ist, damit das zum Himmel passt. Und das tut On-One hier nicht. Und da gibt es auch in den Kommentaren unter diesem Video eben schon ganz viele Rufe danach, wo eben gesagt wird, ja, wird das denn noch kommen oder wird es denn Schieberegler dazu geben, das anzupassen? Die Vermutung geht wohl aber eher dahin, dass das Ganze ja non-destruktiv ist. Das heißt, die Maske ist gespeichert und man wird dann halt von Hand die Möglichkeit natürlich haben, den Vordergrund mit den bisherigen Werkzeugen weiter zu bearbeiten. Und dann kannst du natürlich den Vordergrund selbst einfärben und an den Himmel anpassen, musst das dann aber sinnvollerweise auch tun, damit das dann gut aussieht. Also ich bin da ein bisschen verhalten, was das ist. Also ich würde jetzt nicht vor Freude eskalieren, dass das kommt. Grundsätzlich ist das aber natürlich eine schöne Geschichte, weil je mehr du in deinem RAW-Entwickler tun kannst, direkt mit dem Bildmaterial, in dem du eh gerade dabei bist, das zu bearbeiten und nicht raus musst in eine andere Software. Und je mehr du non-destruktiv machen kannst, umso besser natürlich. Also von daher finde ich das erstmal eine schöne Entwicklung und hoffe, das wird noch ein bisschen besser.
Noch was zum Thema Relighting. Das ist von Two Minute Papers. Da geht es
um das Hintergrund-Replacement.
Genau. Und da wird das sehr, sehr gut gezeigt, was dieses Relighting tatsächlich tut. Und das ist teilweise sehr subtil, aber teilweise eben auch sehr drastisch. Und trotzdem passt das dann natürlich in die entsprechende Umgebung richtig rein.
Exakt.
Also Relighting verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ist
das, ein gutes Thema. Das finde ich halt wichtig, dass man das tut, wenn man irgendwelche größeren Elemente tauscht. Also auch wenn ihr Personen zum Beispiel ausschneidet oder Tiere ausschneidet aus dem einen Foto, um sie in ein Landschaftsbild oder in eine andere Szene reinzusetzen, dann müsst ihr halt immer aufpassen, dass die von der Färbung her auch zu der Szene passen, dass sie möglichst zur selben Zeit oder zumindest aus derselben Richtung beleuchtet sind. Ansonsten fällt das unbewusst beim Betrachten sofort auf, dass das irgendwie nicht stimmen kann.
Das ist beim Compositing ist das größte Giveaway, wenn das Licht zwischen den Elementen nicht konsistent ist, ganz klar.
Absolut. Das ist auch die große Kunst, das halt alles so anzupassen. Oft geht man dann hinterher nochmal mit einer gemeinsamen Anpassung über alle Elemente drüber, um nochmal eine gemeinsame Färbung zu geben, dass alle nochmal ein gemeinsames Element haben. Aber das ist dann nur der letzte Schritt, das muss schon vorher ganz gut passen. Ja, und dann zu Marius Nachfrage, wie oft tauschen wir Hintergründe aus? Also ich mache das extrem selten. Also ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Das ist aber eher schon Jahre her. Ich habe das durchaus schon gemacht. Ich versuche das aber dann oft so, dass ich zum Beispiel sage, ich habe ein Bild von dieser Landschaft schon gemacht, also weil da war ich halt schon mal und da habe ich ein Foto mit einem interessanten Himmel und jetzt habe ich ein neues Bild, wo halt ein anderes Motiv drauf ist, aber in derselben Gegend ist das entstanden und dann nehme ich halt den Himmel von dem einen und packe den auf den anderen. Das hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel einen Waldrand habe, also sagen wir mal so irgendwo durch die Mitte des Bildes geht der Waldrand, da siehst du so die oberen Ränder von den Bäumen, also ja, da wo die Bäume halt aufhören, oben halt. Ja, dann musst du.
Die Baumkante.
Dann musst du jetzt nicht die einzelnen Blätter alle ausschneiden und freistellen, sondern du kannst ein bisschen großzügiger durch die Bäume durchschneiden, weil auf dem Bild mit dem neuen Himmel sind ja die Bäume auch drauf. Das ist dann auch nicht so wichtig, wenn das nicht exakt dieselbe Perspektive ist. Das passt im Großen und Ganzen schon. Und dann kannst du halt den Himmel mit den neuen Baumwipfeln, auf das alte Bild draufsetzen. Und diesen Übergang in den Bäumen kannst du leichter kaschieren, als einzelne Blätter freizustellen. Also das ist zum Beispiel so ein Trick, den ich dann schon angewandt habe. Habe ich zum Beispiel auch mal in Wien gezeigt, wenn ich mich recht erinnere. Da hatte ich mal so ein Beispiel.
Also bei meinen Bildern, die öffentlich sind, ist kein ersetzter Himmel drin. Nicht ein einziger. Mhm. Ich mache dann schon mal vielleicht eine HDR-Geschichte, wenn ich sage, boah, der Himmel ist dermaßen geil und der Vordergrund ist aber auch so wichtig, dass ich die wirklich beide im optimalen Belichtungsraum haben möchte. Ich mache dann auch schon mal so ein manuelles HDR, wo ich mit Ebenen einfach dann eine Überblendung mache. Mhm. Aber das ist ja keine Himmelsersetzung in dem Sinne. Aber dass ich jetzt tatsächlich irgendwie sage, okay, hier ist ein langweiliger Himmel, da mache ich hinterher den karibischen Sonnenuntergang dahinter oder die gnadenlose Wolkenlandschaft. Nee, weil das in sich dann, genau, das Thema Relighting ist tatsächlich ein Thema. Mhm. Also, weil das Licht sonst nicht mehr passt. Es ist halt so.
Es sieht einfach kacke aus dann, ja.
Und weil natürlich die Kanten tatsächlich nie wirklich gut werden oder du so viel Arbeit reinstecken musst, dass es sich dann auch nicht mehr lohnt. Mhm. Aber die technische Seite ist eigentlich nicht der wirkliche Grund bei mir, sondern ich habe immer das Gefühl, ja, du darfst gerne Kontraste und Farben so ein bisschen anknallen und Belichtungen noch mal ein bisschen anpassen und so weiter. Das ist völlig in Ordnung, aber Bilder so substanziell zu ändern, das fühlt sich an, wie wenn ich da jemanden bescheißen würde. Selbst wenn ich es drunter schreiben würde. Weil das Bild schaust du dir im Zweifel an, aber den Text, der drunter steht, liest du nicht. Und in dem Moment.
Wozu auch dazu schreiben? Also wenn ich ein Bild mache, was ich mir an die Wand hängen will und das ist halt eine super Situation gewesen, aber einfach ein langweiliger blauer Himmel und ich weiß, ich habe irgendwo einen schönen strukturierten Wolkenhimmel, wie gesagt, der möglichst auch an dem Ort entstanden ist oder zumindest in einer ähnlichen Perspektive entstanden ist, zu einer ähnlichen Tageszeit, dann habe ich den da auch schon mal reingesetzt, damit das Bild dann eben auch noch ein bisschen interessanter aussieht als einfach nur so langweilig. Aber das ist, wie gesagt, also
in dem Moment ist es ein Komposit und natürlich ist das nicht verboten. Das ist auch völlig okay. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe den Leuten gegenüber, die meine Bilder angucken, auch so ein bisschen eine Verpflichtung, sie nicht zu bescheißen. Echt? Ich weiß auch nicht.
Ist mir total scheißegal. Also wenn ich Bilder mache, die aussehen sollen, ich sag mal, die im weitesten Sinne dem Kunstaspekt entsprechen sollen, ist mir das ganz ehrlich scheißegal. Wenn ich Auftragsarbeiten habe, dann mache ich das sowieso nicht, weil das wäre viel zu aufwendig. Also stell dir vor, du machst irgendwie Mitarbeiterporträts draußen.
Das bezahlt ja keiner.
Machst da irgendwie 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, fotografierst die an verschiedenen Plätzen draußen im Garten oder im Hof. Und sagst, jetzt da mache ich aber einen schönen Himmel rein. Zahlt mir kein Mensch, da den Himmel auszutauschen. Das ist halt der Himmel, der da war.
Ich habe es einmal gemacht. Ich habe es einmal gemacht für einen Prospekt. Da habe ich für einen Kunden gearbeitet.
Aber dann ein Bild, ne?
Ja, das war dann eben so die Mitarbeiter vor der Firma, so ein Gruppenbild. Und da hinten war irgendwie der Himmel halt so. Das haben die mir geliefert, das Bild. Das war halt irgendwie sonst, ich hätte das anders fotografiert, aber das war halt so geliefert worden und dann dachte ich, naja, da musst du was tun. Und das war aber dann auch klar, ne, wenn sowas auf dem Prospekt ist, dann ist es Werbung, dann wird eh geschummelt, wo es nur geht.
Aber selbst das zum Beispiel, also bei einem Bild, ne, wie gesagt, da kann man das machen. Wenn ich ein Bild an die Wand hängen will, wenn ich ein Bild irgendwo im Internet zeigen will, da kann man das mal machen und kann sagen, da hole ich noch das kleine bisschen extra raus. Aber auch Fotos gemacht für eine Kundin, für Prospekte. Und natürlich ist davon eins vorne auf der Titelseite gekommen, aber es sind aus demselben Shooting eben auch noch Fotos auf der Webseite gelandet. Ja. Es sind noch Fotos im Flyer gelandet. Das weiß ich vorher nicht. Und wenn ich dann 50 Bilder abgebe, dann müsste ich alle 50 bearbeiten, weil ansonsten fällt das irgendjemandem auf und sagt, Moment mal, ist ja komisch.
Und wie gesagt, du hast natürlich recht. Also wir reden von Kunst und dann ist eh quasi alles erlaubt. Und das ist bei mir auch nicht rational zu erklären. Das ist irgendwie so eine Bauchgefühlsgeschichte. Na gut,
oder machen wir weiter in den News. Am Ende auch pure Faulheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn du es gut machen willst, dann dauert das eben auch. Und das kann man mal für ein Bild machen, wo einem wirklich das Herz dran hängt und wo man sagt, das will ich jetzt aber. Ansonsten, meine Güte.
Gut, weiter in den News. Wir haben von Christian was bekommen. Und zwar eine Meldung von Tamron, richtig?
Neues Objektiv ist angekündigt von Tamron und zwar Vollformat für Sony E-Mount. Ein Zoom, 35 bis 150 Millimeter, also so
das ist aber ein
4,3-fach Zoom. Das ist ein ganz ordentlicher Range. Aber das Besondere daran ist die Offenblende. Die startet nämlich bei Blende 2, also bei 35 mm F2 und am langen Ende 150 in F2.8. Oh, das ist ganz schön, ne?
Normalerweise hast du doch immer so 4 bis 5, 6
oder. Ja, oder 3, 5 bis 5, 6 oder so ja. Ne? Aber das ist jetzt also offensichtlich kein Billigding, sondern wirklich lichtstark. Und eben statt durchgängig 2,8 zu machen, hat man sich eben das bisschen extra Brennweite im Weitwinkel noch gegönnt. Das finde ich schon ganz ordentlich. Das verspricht also auch Freistellpotenzial bei 35 mm zu haben, und zwar ordentlich davon. Ein Fokus-Button soll dabei sein, wo man die Funktion umschalten kann, je nachdem, was man haben möchte. So gibt es dann eine Option, zwischen zwei vorher festgelegten Entfernungen schnell umzuschalten, sodass du sagst, nah, fern, kannst immer hin und her switchen. Das könnte ich mir ganz interessant vorstellen, so in so Videosituationen, dass du dann schnell auf zwei Protagonisten in so einer Interviewsituation umschalten kannst, als Beispiel. Oder eben, man kann das Ding so programmieren, dass man per Knopfdruck immer sofort auf eine festgelegte Entfernung springt. Könnte auch ganz spannend sein, wenn man, was weiß ich, auf, keine Ahnung, fällt euch irgendwas ein? Werde ich jetzt nichts konstruieren hier. Dann gibt es noch eine Option, das Ganze, die Fokusring-Funktion umzuschalten. Also möchtest du mit dem Fokusring fokussieren? Oder möchtest du die Blende damit steuern? Das heißt, wer gerne einen Blendenring am Objektiv haben möchte, kann das dann damit auch machen. Finde ich auch eine ganz pfiffige Idee. Oder man legt eine beliebige, was heißt eine beliebige, eine Kamerafunktion, die eben zur Verfügung steht, da drauf. So ein klassischer Funktionsknopf eben. Mhm. Ganz nett. Was noch unbekannt ist, ist Größe, Gewicht und Preis. Es soll aber 2021 kommen. Und der Christian hat nochmal nachgelegt. Es gibt natürlich eine Sony Alpha Rumors Seite. Da spekuliert man schon über das Thema Größe von dem ganzen Ding. Und es scheint sich zumindest im Rahmen zu halten, wenn man, da hat man die Bilder halt miteinander verglichen und kommt so auf annäherungsweise, ich sag mal, etwas über 8,5 cm Durchmesser und etwas über 15,5 cm Länge. Das liegt so in der Größenordnung, wer Canon kennt, das ist so ein bisschen länger als ein 24-105. Muss man dann mal gucken, was das Ganze wiegt, aber das scheint zumindest nicht zu eskalieren von der Größe. Filterdurchmesser ist man sich noch uneins, ob es jetzt 82 oder 77 mm werden könnten. Ich glaube, irgendwo in den Kommentaren schrieb jemand, er hätte gemessen 82 mm. Ich weiß aber nicht, ob da jemand schon erste Exemplare davon hat oder ob er das nur auf dem Foto gemessen hat. Kann ich nicht sagen. Also auf alle Fälle eine ordentliche Frontlinse, ein ordentlicher Frontlinsendurchmesser. Ist aber auch klar, ne, bei der Lichtstärke. Und bei 150 mm 2,8, da hast du natürlich schon einen gewissen Durchmesser vorne. Ich finde das Ding tatsächlich ganz spannend und das wäre natürlich umso spannender, wenn das Ding noch mit anderen Mounts rauskäme, also mit einem RF-Mount zum Beispiel oder für Nikon. Das wäre schon ganz interessant, weil zumindest auf Canon-Seite kenne ich halt das 24-105. Das ist natürlich ein bisschen weitwinkliger, da fehlt aber schon ganz ordentlich Telebereich, also zwischen 105 und 150, das merkt man schon. Und das ist natürlich mit F4 ein lichtschwächeres Objektiv. Und wenn ich mir die Maße so angucke und das ungefähr hinkommt, ist es nicht so viel kleiner. Also das könnte eine interessante Alternative auch für Canon sein, wenn es mit einem anderen Mount käme. Und wenn man es nämlich bei Canon auch in ähnlicher Lichtstärke haben will, also mit 2,8, dann gibt es halt das 24 bis 70 mit 2,8. Da hat man natürlich wieder mehr Weitwinkel, aber deutlich weniger Telebereich. Und das ist auch ein ganz schöner Klopper. Man kann das natürlich auch als 24-70 mit Blende 2 nehmen, wenn man mal einen richtigen Klopper dabei haben will mit 1,5 Kilo oder sowas. Das kann man natürlich auch machen. Da macht man dann die R6 hinten ans Objektiv dran und hat ein richtig cremiges, super geiles Objektiv für über 3.000 Euro. Aber ich glaube, in der Region wird das Tamron dann eher nicht mitspielen. Hoffe ich. Mal schauen.
Mal schauen.
Hast du irgendein Tele so in diesem Range? 35, 150, 35, 100?
Ich hatte ja mal dieses alte von Canon, das alte 35 bis 350.
Ah, dieses Reporter-Ding.
Ja. Die Luftpumpe. Das war so ein Schiebesum.
Ja.
Und das war echt geil. Ich meine, ja, das hat bei so einem extremen Range natürlich schon seine optischen Schwierigkeiten an manchen Ecken. Aber es war halt gebaut wie ein Panzer.
Ja.
Und war unglaublich schnell durch den Schiebesoom, warst du einfach mal eben schnell vorne, ganz vorne oder ganz hinten. Und die Qualität war gut genug und es war halt nicht stabilisiert und damit war es irgendwann raus.
Und wahrscheinlich für heutige Verhältnisse, wenn du das heute vergleichen würdest, die Bilder damit.
Ja. Wobei, ich hab ein paar Bilder gemacht, die ich für meine besseren halte mit dem Ding. Mhm. Aber ja.
Man darf halt nicht ranzoomen,
nicht, oder? Ach, das muss man auch
nicht. Macht man sowieso nicht. Also außer ich, aber da kommen wir dann gleich dazu.
Ja.
Kommen wir erstmal hierzu. Oh, man hört ja gar nichts.
Mit Ton ist
es. Soll ich mal lauter machen?
Mach doch mal.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und mit dem Gutschein Happy Shooting 2021 bekommt ihr 5% auf jede Bestellung. Wir haben heute gute alte bekannte Produkte, und zwar die Gurtserie von Peak Design. Aber nicht wegknipsen, weil da gibt es natürlich News. Also, ne, man kennt die Peak Design Gurte und die sind bisher in, glaube ich, Schwarz und in Ash gekommen. Das war so ein Grau. Es gibt neue Farben, falls ihr irgendwie, sagen wir mal, das Ganze etwas modischer angehen wollt. Und zwar gibt es jetzt einen großen Teil dieser Sachen, nämlich den Leash, den Slide Light und den Cuff in Midnight Blue. Da.
Das ist ein tolles Blau.
Ja. Midnight Blau, also dunkelblau ist das. Weiß gar nicht, wie man sagt. Das ist hat so einen leichten Grünanstich, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, wie so eine dunkle Jeans irgendwie.
So in die Richtung. Und in Sage, das heißt auf Deutsch Salbeigrün. Achtung, es lädt. Da ist das Bild.
Das ist so ein gräuliches Grün, ne? So ein entsättigtes.
Also gräulich klingt jetzt nicht wirklich positiv.
Nein, aber es ist halt nicht so ein quietschendes Neongrün, sondern eher so ein entsättigtes Naturgrün.
Lasst es euch von Boris sagen, gräuliches Grün.
Ja, Graugrün, Nato-Graugrün ist das.
Genau, ansonsten müssen wir zu den Produkten eigentlich gar nicht so viel sagen. Wie gesagt, der Slide Light, es gibt den Leash, ja, das ist die kleine Leine an der Kamera. Und es gibt den Cuff, das ist die Handschlaufe. Wie gesagt, die natürlich auch, was nehmen wir da jetzt mal? Midnight Blau. Ich mag ja das Blau lieber als das Grün.
Ich finde den Leash in dem Blau total schick, weil ich finde den Kontrast zu dem Leder so toll da.
Es ist schon, also das ist interessant, wie das so zum Modeartikel wird mit der Zeit. Ich finde es ja auch sehr angenehm. Also wirklich cool.
Ich finde das echt gelungen, ja.
Ja, wie gesagt, Leash, Slide, Slide Light und Cuff jetzt in Salbei und Dunkelblau. Salbei Grün und Midnight Blue. Oder Sage und Midnight Blue.
Wir haben leider keine hier, sonst könnten wir sie direkt in die Kamera halten.
Ja, aber die sind sehr gut fotografiert. Mhm. Das habe ich dir mal beigebracht. Peak Design habe ich das nicht beigebracht. Wahrscheinlich sind die Fotos von Peak Design.
Mit Sicherheit.
Genau. Schaut es euch an auf enjoyyourcamera.com. 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Und wir sagen herzlichen Dank für die nette Unterstützung.
Ich war schon echt am Überlegen, mir so ein Leash mal zu holen. So als Alternative zum Gurt. Vielleicht werde ich noch zum Handschlaufen-Fan.
Bisher noch nicht. Kannst
ja machen. Bisher noch
nicht. Das hält dich keiner davon ab.
Nö, ich bräuchte irgendwas, was ich schnell umwechseln kann zwischen Handschlaufe und Schultergurt. Mal gucken.
Sehr schön. Kommen wir zu noch ein bisschen was zu Objektiven.
Ja, du hast da noch was rausgefunden.
Ach so, erzähl mal.
Jetzt habe ich es natürlich schon wieder weggelegt, sonst könnte ich es zeigen. Ich habe das Canon EF 24-105, Blende 4. Die L-Variante, das gibt nur die mit Blende 4.
Also ist ja so ein Standardobjektiv eigentlich.
Ja, und zwar ist das die Version 1. Die kam damals bei meiner 5D Mark 1 mit. Das war irgendwann.
Ach so, das ist das originale EF noch,
ja, was ja, du da das hast. Das EF, ja, das ganz alte.
Und das jetzt über einen Adapter an der R6.
Genau, das kannst du adaptieren. Ich habe für die Canon R6 so einen einfachen EF-RF-Adapter, den ohne Einstellring, den habe ich mir gegönnt, um halt meine alten Objektive weiter nutzen zu können. Und nun war es soweit. Wir waren nämlich mal wieder bei diesem Out and About. So, das haben wir mal wieder ausprobiert und haben tatsächlich nach knapp Out and About, also rausgegangen.
Ach so.
Wir haben nämlich Freunde wieder getroffen, nach etwa 2 Jahren mal wieder tatsächlich. Leider waren ihre Töchter nicht mit dabei bei dem Ausflug. Wir wissen also nicht, ob wir sie wiedererkennen würden oder nicht. Aber immerhin unsere Bekannten haben wir dann mal wieder getroffen. Ja, und da sind wir durch einen Park gegangen, durch den Steinway Park in Seesen übrigens. Der Kurpark ist nicht besonders groß, aber sehr schön. Und von da aus haben wir dann eine Tour durch den Wald gemacht. Aber bei Komoot hatten wir so eine Strecke gefunden. Und da sind wir da lang gegangen. Das war sehr schön. Schmetterlinge gesehen und Bienen und Hummeln und überhaupt. War sehr, sehr, sehr nett. Ja, und bevor ich dann hier losgefahren bin, habe ich dann mit mir gehadert, was ich für ein Objektiv mitnehme. Weil ich wollte jetzt nicht mehrere Objektive mitnehmen und wollte eigentlich mein neues Tele mitbringen, das 70-200-28, weil ich das eigentlich immer noch ein bisschen besser kennenlernen möchte. Habe mich dann aber doch für das 24-105 entschieden. Weil ich dachte, na, wer weiß, dann im Wald und in dem Park und wenn die noch die Kinder dabei haben, vielleicht mal ein schönes Gruppenfoto, brauche ich vielleicht doch ein bisschen mehr Weitwinkel und so, wer weiß. Also habe ich den Klassiker mitgenommen, 24-105-4L. Am Adapter ist ja kein Problem. Habe das kurz angeschlossen, Kamera eingeschaltet, funktioniert, Testbilder gemacht, geht erstmal prima, losgefahren. Und dann waren wir auch unterwegs. Ich habe allerhand Fotos gemacht, also was heißt allerhand? Ich habe ein paar Fotos gemacht unterwegs. Und dann plötzlich, so 2 interessante Schmetterlinge flatterten herum, die wollte ich dann einfangen, schalte ich die Kamera wieder ein, wie ich das schon vorher bestimmt 30, 40 Mal gemacht habe, schalte die Kamera ein und dann hörst du immer so ein Rat-Rat, 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 Rat-Rat. Und es hört nicht auf. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ich habe ein Live-Bild, ich kann also was sehen. Ich habe den Auslöser, ich kann auslösen, ich kann ein Foto machen, aber es hört nicht auf, es macht immer Rad-Rad, 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 Rad-Rad.
Sieht man das auf dem Live-Bild?
Nee, du siehst nichts, du hörst es nur.
Ist also nicht der Stabi, der dann irgendwie.
Hatte ich gedacht, dass vielleicht immer der Stabi anläuft oder abbricht, das ist es nicht. Dann habe ich gedacht, vielleicht geht die Blende dauernd auf und zu, aber dann würde das Live-View schon sehr schnell sich aktualisieren. Ich habe keinen blassen Schimmer, was da gerappelt hat. Irgendwas.
Das ist dieses Teil, was die da einbauen, das heißt Rad-Rad.
Rad-Rad heißt das.
Das ist da drin, um Lärm zu, um dich zu verwirren. Damit du dir, das wird nach x Jahren aktiviert, damit du dir dann ein neues Objektiv kaufst.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe dieses Geräusch habe ich noch nie gehört in all den Jahren, wo ich das Ding an der 5D verwendet habe. Es war wirklich nie ein Problem. Und jetzt am Adapter an der R6, na gut, da liegen natürlich Generationen dazwischen. Das ist die erste Generation von diesem Objektiv. Da gibt es auch eine Mark II inzwischen davon. Da gibt es inzwischen auch eine RF-Version davon. Und die Kameras, ne, 5D, es gibt eine Mark II, Mark III, Mark IV. Es gibt eine Canon R, die R6. Also da sind Generationen. Ich habe dann jedenfalls überlegt, was ich denn jetzt mache. Weil der erste Reflex ist natürlich, na, schalte ich halt aus und schalte ich nochmal ein, richtig?
Ja.
Ja, habe ich ausgeschaltet, eingeschaltet, Rad-Rad, Rad-Rad, Rad-Rad. Nochmal ausgeschaltet.
Nur, in welchem Kontext ist das gekommen? Einfach, wenn es
einfach
lief,
so. Oder?
Einfach so. Musst du nicht vorher halb drücken oder sonst
nein, wie? Nein, einfach nur eingeschaltet. Hat sofort aha losgelegt. Habe ich also ausgeschaltet, eingeschaltet, hilft nichts. Ausgeschaltet, eingeschaltet, hilft immer noch nichts. Dann habe ich ausgeschaltet, Akku rausgenommen. Bis 10 gezählt, Akku wieder reingesteckt, eingeschaltet, hat weiter gerattert. Ich denke, was ist Peter, denn jetzt?
Peter schreibt, die R6 ist einfach leiser. Da hörst du das zum ersten Mal. Nein, nein, nein. Die R6 ist kein Elektroauto. Nein, nein. Wo man dann plötzlich jedes Knarren im Auto hört und so. Nee, so ist das nicht.
Peter, es war ja auch nicht das erste Mal, dass ich sie eingeschaltet hatte damit, sondern ich habe
die vorher, die EOS, die war noch, weißt du, die war noch, die hat noch so einen kleinen
Motor gehabt, genau.
Die hat noch so einen kleinen Generator gehabt.
Nee, also ich habe ja vorher schon Bilder damit gemacht, da war nichts und plötzlich fing das an. Ich denke, das ist doch jetzt verrückt. Und selbst über den Akkutausch hinweg hat das nicht aufgehört. So, dann habe ich natürlich Folgendes gemacht. Da habe ich denn das Ganze mit dem Adapter von der Kamera gelöst, sodass nichts an der Kamera ist. Ruhe. Mhm. Das Ganze wieder dran gesteckt, wieder losgelegt. Dann habe ich nur das Objektiv vom Adapter abgemacht. Ruhe, das Ganze wieder dran gesteckt, ging wieder weiter. Der jetzt wird aber der Hund in der Pfanne verrückt hier. Dann habe ich am Fokusring gedreht und habe quasi manuell den Fokus überschrieben und auf Anschlag in beide Richtungen gedreht, hat nichts geändert. Dann habe ich den.
Hast du das Objektiv mal an eine EOS gehängt?
Hatte ich ja also nicht dabei.
Eine EF-Mount-Kamera.
Habe ich ja nicht gucken, dabei.
Vielleicht das Objektiv ist. Vielleicht ist es ja kaputt.
Hab's ja nicht dabei. Ich habe ja nur die R6 dabei. Ich nehme ja nicht zwei Kameras
können Sie mit. Mal, darf ich Sie mal kurz um Ihre Kamera bitten?
Im Wald, da hätten wir länger warten können. Naja, dann habe ich den Autofokus abgeschaltet. Ich habe auf manuell Fokus am Objektiv umgeschaltet. Also alle Schalter, die da sind, einmal in die jeweils andere Richtung bewegt. Es hat nichts geholfen. Und jetzt kommt's. Dann habe ich am Zoom-Ring gedreht. Und habe komplett auf Tele gedreht, keine Änderung. Dann habe ich komplett auf Weitwinkel gedreht, Problem behoben. Danach konnte ich auch wieder zoomen und es ging wieder alles. Was? Und danach war bestimmt eine Viertelstunde Ruhe, zwischendurch die Kamera immer mal wieder ausgeschaltet, eingeschaltet, Fotos gemacht, kein Problem. Irgendwann schalte ich die Kamera wieder ein, ist wieder rat. Ich denke, den Zoom auf Weitwinkel, Ruhe. Konnte ich ganz normal mit weiterarbeiten. Da ist irgendein Schluck auf in der Kommunikation zwischen diesem alten Objektiv an dieser neuen Kamera. Irgendetwas verschluckt sich da.
Aber in das der müssen die doch testen. Das müssen die doch mit ihren. Die müssen doch ihre alten Objektive mit dem Adapter an der neuen Kamera testen. Da haben doch sicher irgendeine
Testprozedur
dafür.
Ich weiß nicht, wie die Testprozedur aussieht. Ich weiß auch nicht, was ich tun muss, um dieses Problem die zu lauter, provozieren.
Die haben da lauter taube Tester.
Also ich krieg das ja
da
nicht
hören auf die das Radrad hin. Nicht.
Weißt du?
Vielleicht ist das nur bei deiner Kamera so.
Also du musst dir vorstellen, du gehst eine Stunde lang durch den Wald, du machst zwischendurch bestimmt 30 Mal die Kamera aus und wieder an, machst zwischendurch immer mal ein paar Bilder, schaltest wieder aus, machst 5 Minuten später, warum schaltest sie wieder an.
Aus und an? Geht ihr nicht in Standby?
Habe ich mir angewöhnt bei der Olympus. Sind halt spiegellose, du sparst halt Strom, wenn du sie gleich ausmachst.
Ist okay.
Ne? Also und dann plötzlich fängt das an. Also wie auch immer die Testprozedur aussieht.
Vielleicht Jochen hat noch fragt, jemand
eine Idee, wie ich es provozieren kann. Ich könnte es euch.
Jochen fragt jetzt, was das Geräusch, woher das Geräusch herkommt, vom Fokusmotor oder ob die Blende zuckt. Und du hast da nichts gesehen durch
den Live-View, dass sich das geändert hat.
Also kann es fast nicht der Fokusmotor sein. Es sei denn, das ist so subtil, dass du es nicht siehst. Hast du mal versucht, das mit irgendwie mit digitalem Zoom irgendwie zu sehen, ob der Fokus sich ändert?
Dann so viel Lust hatte ich auch nicht, das zu untersuchen da. Ich wollte
der ja Stabi machen. Ist es nicht, weil das Bild nicht hin und her zuckt. Die Blende ist es nicht. Hast du vorne mal reingeguckt?
Nee, habe ich nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass es sowas wie ein Blendenmotor oder sowas ist, der versucht anzulaufen, aber dann nicht anläuft. Also ich habe jetzt auch nicht ausprobiert, ob er auf eine Blende 16 oder sowas gehen würde.
Dann ist aber irgendwann mal bald was kaputt, du, wenn der irgendwann einen Anschlag fährt oder so.
Keine Ahnung.
Oder Ablendtaste. Jochen sagt, Blende sieht man ja, wenn man vorne reinguckt, oder die Ablendtaste.
Genau, die Ablendtaste immer festhalten.
Und noch ein bisschen besser, du musst noch ein bisschen besser und bisschen konstruktiver beim Troubleshooting werden.
Ja, das
die wichtigen Sachen hast du nicht getestet.
Das ist richtig. Da muss ich auch sagen, dass ich das natürlich normalerweise sehr gewissenhaft tue und da durchaus so der Typ bin, der dann, egal was er gerade tun wollte, einfach mal eine Stunde liegen lässt, weil er sich jetzt um ein Problem kümmert. Also Ihr zu Hause kennt das wahrscheinlich. Man möchte eigentlich gerade Essen machen, aber dann macht der Bewegungsmelder das Licht nicht automatisch im Flur an. Und dann sagt man sich, wo ist der Fehler in der Programmierung? Und dann sucht man erstmal, woran es liegt. Ganz klassisch halt. So bin ich normalerweise, aber so bin ich halt nicht, wenn ich mit Freunden im Wald spazieren gehe und Schmetterlinge fotografieren will. Dann möchte ich, dass das Scheißding wieder läuft. Das ist aber so ein bisschen
wie die erschrecken sich doch, wenn die ein Rad hören.
Ja, die waren dann auch weg. Also nicht wegen des Rad, sondern weil die einfach fertig mit der Blume waren und die waren dann eh weg. aber ich habe dann noch andere gefunden, so ist nicht.
also ist das ein Schmetterling fertig mit einer Blume, echt? Man ist fertig mit der Welt oder so.
Ja, nee, die fliegen dann zu anderen Blumen. Das waren übrigens auch, ist auch egal, waren Schmetterlinge, die sahen aus wie Blätter, wenn die sich hingesetzt haben. Die hast du also auch nicht gefunden, wenn du sie nicht vorher gesehen hast. Sehr interessant. Ja, also vielleicht kennt jemand von euch das Phänomen mit dieser Kombination aus 24105 und der R6 mit dem Adapter. Vielleicht gibt es da was. Ich habe nachgeguckt, es gibt keine Firmware-Updates für das Objektiv. Ich weiß gar nicht, ob es für diese Objektive jemals Firmware-Updates gab. Gibt es jedenfalls nicht. Für das RF24105 gibt es ein Firmware-Update, aber das hilft mir ja nicht. Tja, so ist das. Naja.
Das steht wahrscheinlich bei denen schon lange in der Fehlerbeschreibung. If used on the R6, we have a little Rad.
Ein Rad.
Und
dann sagen die
Chefs da, die Programmmanager sagen, ja, oft kommt das vor, ist es nicht schlimm genug, da machen wir nichts, fertig.
Genau, da steht dann im Protokoll, ist es reproduzierbar? Nein. Bloß egal.
Ja. Kannst du es denn jetzt reproduzieren?
Ich will es jetzt hören.
Ich will jetzt endlich das Radrad hören, verdammt.
Ich habe es unterwegs nicht geschafft, es zu provozieren. Aber jetzt schon.
Oi. Guck mal nach vorne, guck mal vorne rein, bitte. Die Blende zappelt. Das ist kein Radrad, das ist ein Bzz.
Nee, Blende ist offen. Das
klingt nicht gesund.
Blende ist offen auf
F4. Und zoomt, fokussiert es komisch? Fokussieren wir an die Wand.
Moment. Ah, es wird der Stabi sein. Tatsächlich.
Wackelt's doch.
Ich versuche es in die Kamera zu halten.
Das vibriert so ein bisschen.
Das ist oder? So subtil. Das ist ein ganz, ganz minimal. Ganz minimal wackelt das Sucherbild tatsächlich. Aber jetzt kommt's. Jetzt gehe ich auf Weitwinkel. Weg. Jetzt zoome ich wieder. Immer noch weg.
Das ist kein Rad, das ist ein Britz. Und schreibt jetzt uns doch mal in die Kommentare, wie das Geräusch heißen soll. Das ist
unglaublich. Und du kriegst es nicht auf Kommando hin. Also ich versuch's jetzt. Geht. Ausschalten, ja, einschalten.
David sagt, du sollst den Stabi doch einfach mal ausschalten. Das hat nichts gebracht.
Nee, das hat nichts gebracht. Das war eins der ersten Sachen, die ich ausprobiert habe. Hat nichts gebracht. Und wenn das Problem mal da ist, ist es auch da, wenn du den Akku rausnimmst und wieder reinsteckst. Das hat mich also auch erstaunt.
Na gut, lass uns mal vorwärts machen, weil
die Zeit drängt. Fand ich jedenfalls sehr witzig. Was mir außerdem noch aufgefallen ist, was ich gar nicht so witzig fand, ist, dass die Abbildungsqualität des 24105 eigentlich so gar nicht mehr dem entspricht, was ich gewohnt bin. Ich war jetzt ja viele Jahre mit Olympus unterwegs und hatte da ja auch die beiden Pro-Objektive, die echt eine ganz gute Abbildungsleistung haben. Die sind echt gut. Und nachdem ich jetzt nach vielen Jahren zurück auf Canon gegangen bin mit dem R6, habe ich mir ja dieses günstige 70-200-28 gegönnt. Das eine Abbildungsleistung hat, die also
gut ist.
Das ist quasi Festbrennweitenniveau, würde ich jetzt mal so behaupten. Und jetzt hatte ich dieses alte Mark I 24105 4L dran. Ja, scheiß auf roten Ring und scheiß auf das L. Meine Fresse, sind die Bilder kacke bei F4. Das geht ja gar nicht.
Na jetzt komm, du bist aber ganz schön verwöhnt.
Also meine Fresse, das Bokeh im Hintergrund ist unruhig und ablenkend und die Detailschärfe von den Härchen bei den Schmetterlingen und von den Augen, das geht ja alles gar nicht, ey. Das ist ja furchtbar. Also was ich gelernt habe ist, wenn du scharfe Bilder machen willst, dann blende ab. Das habe ich natürlich leider nicht gemacht, ja, weil faul wie ich bin. Hätte ich mal abgeblendet irgendwie so auf 5, 6 oder so, dann wäre das nämlich schon durchaus besser, das Objektiv. Aber bei F4 scheißt die Wand an. Alter Schwede. Ganz großer Tipp. Zoomt nicht ran an die Bilder mit irgendeiner modernen Kamera. Tut das nicht. Und ich kann mich noch glücklich schätzen, dass ich nur 20 Megapixel zur Verfügung habe. Ich möchte nicht wissen, wenn ich die R5 hätte, wäre ich wahrscheinlich gleich komatös gewesen.
Also die neue Kameras ziehen immer auch
Anschaffungen ganz nach. Schrecklich. Aber ein Lob noch auf die Canon R6 und das Autofokussystem. Wir saßen da im Steinway Park an einem Teich und da flogen so Libellen rum. So die etwas größeren Libellen. Und die flogen da so ums Schilf rum, um das Gras am Rand. Und ich dachte mir, ja gut, ich muss ja jetzt keine Libelle im Flug fotografieren, ne? Schön wäre aber schon.
Also ein optisches Thema bei dem 24 bis 105 war ja auch lange Zeit so mein Leib- und Magenobjektiv.
Ja.
Bei der F4er-Version ist tatsächlich das, was auch der David gerade sagt, die chromatischen Aberrationen bei 24 mm. Das
ja,
ist im Weitwinkelbereich. Hast du da, ja klar, aber die müssten nicht sein. Die kriegst du hinterher weg.
Ne? Ja, sind ein Knopf in Lightroom, dann sind die weg.
Trotzdem, es muss, ja gut, egal. Lass uns nicht so hochnäsig sein.
Libelle habe ich fotografiert. Ganz großer Tipp, beobachtet die Tiere, also es gilt für alle Tiere, ne, beobachtet die, wo die langfliegen. Und dann musste ich dreimal um die Ecke denken, bis ich gerafft habe, wo die langfliegen. Weil die flogen, da wo ich gestanden habe, flogen die mal vorbei oder flogen so Zickzacklinien, dann waren sie wieder weg. Da hast du keine Chance, dahin zu fokussieren und ein Foto zu machen. Also das geht dann nicht. Aber dann habe ich irgendwann realisiert, dass sie immer, wenn sie stehen geblieben sind, war das dort, wo die Sonne noch durchkam. Durch so einen großen Baum gab es so einzelne Sonnenstrahlen, die so auf den Teich gegangen sind und auf den Schilfrand. Und immer da, wo sie in der Sonne waren, sind sie kurz verweilt. So als ob sie so ein bisschen Wärme getankt haben. Und dann habe ich mir eine Stelle gesucht auf der anderen Seite vom Teich, wo die Sonne noch hinkam, als sie weiter runtergegangen ist. Und habe da einfach echt geduldig gewartet. Also wirklich geduldig gewartet. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, das kann eine halbe Stunde gewesen sein. Und dann plötzlich kam eine Libelle vorbeigeflogen, direkt vor mir. Ich ziehe das, also die Kamera, Objektiv, ich ziele, ich denke, scheiße, jetzt ist sie schon wieder weg. Ich denke, so ein Mist, musste warten. In dem Augenblick gucke ich links neben mir. Also ungelogen, zwei Handbreit links neben mir schwebt diese Riesenlibelle und scheint mich zu beobachten, was da plötzlich im Weg ist. Das war natürlich zu nah, also Naheinstellgrenze. Und als ich da die Kamera hingehalten habe, ist sie dann auch weggeflogen. Ich denke so, fuck, verdammter Mist. Dann habe ich wieder gedacht, ich muss ja jetzt keine Libelle im Flug fotografieren, aber schön wäre es irgendwie schon. Und dann ist es tatsächlich passiert, die Libelle ist über dem Wasser geschwebt, ist kurz angehalten in diesem Sonnenstrahl vor mir. Ich hatte wirklich diese Sekunde Zeit hinzuhalten und das Tracking von der R6 war in der Lage, eben in der Mitte zu starten und die Libelle zu packen, mit diesem alten Objektiv am Adapter blitzschnell zu fokussieren. Und ich konnte einen Auslöser machen, habe dann tatsächlich Serienbilder davon gemacht und habe eben so scharf, wie dieses Objektiv bei F4 eben nun mal ist, also gar nicht, Bilder von dieser Libelle gemacht. Und das fand ich mal richtig geil. Also das hätte ich mit der 5D nicht versuchen brauchen. Das wäre einfach zu langsam gewesen. Das ist echt cool. Also kann ich auf einer positiven Note enden. Ich habe ein Flugbild. Anna Libelle.
Ja, und ich bevor ich mit gar nichts fotografiere, nehme ich auch ein 24 bis 105, weil so schlecht ist es jetzt auch nicht.
Ich war ganz kurz davor.
Nicht so die Nase hoch.
Ich habe diese Bilder mir zu Hause angeguckt und als ich durch war mit Auswahl und Bearbeiten, habe ich auf die Canon-Webseite geguckt und habe überlegt, ob ich mir ein RF24-105 holen soll. Und dann habe ich mir Vergleichstests angeguckt und habe gesagt, ja, das RF24-105 ist schon besser als das Mark II von dem alten EF. Und das ist besser als das alte Mark I, aber so viel besser. Naja.
Tja.
Also hilft ja alles nichts. Muss ich halt mit Leben lernen. Muss ich meine Ansprüche wieder runterschrauben.
Leben lernen. irgendwann kriegst du mal einfach alles digital weggenommen. Und dann kriegst du eine Lochkamera. Und dann kannst du da hinten irgendwie Film reinfriemeln und dann kriegst du hier Suppe zum Entwickeln. Und
nee, dann nehme ich lieber einen Pinsel in die Hand, dann mach ich es gleich selbst. Sowas.
Du Fotosnob, es ist ja unglaublich.
Ich habe etwas, wo man nicht mit Leben lernen muss. Das ist nämlich dein Thema. Die R3. Was sagst du denn dazu?
Juhu, R3. Ja, weiß nicht, gibt's was
Neues? Zwei ganz kurze.
Du hast das hier reingeschrieben.
Ja, zwei ganz kurze Häppchen zum R3 ist schnell erzählt. Das fällt ja alles so bröckchenweise raus bei dieser Kamera.
Ja, ist unglaublich. Was die da an Publicity, ich meine, wir reden schon wieder drüber, über diese scheiß Kamera.
Und bis diese fucking Kamera draußen ist, weiß ich schon gar nicht mehr, was sie eigentlich kann. Egal. Es ist ja rausgefallen, zwei interessante Features. Nämlich einmal soll die Verzögerung des Sucherbildes weiter reduziert sein. Das ist ja immer noch ein großer Kritikpunkt gegenüber dem Live-Bild von einem analogen Sucher.
Ja, es ist nicht Echtzeit.
Genau, also je schneller das geht, desto besser. Ja. Mhm. Und ganz wichtiges Feature, es soll keine Blackouts geben, wenn man Fotos macht, also auch bei der Serie. Mhm. Das ist ein ganz großes Feature, was die Sony A9 seinerzeit mitgebracht hat, wo man eben eine sehr hohe Bildfrequenz haben kann ohne Blackout. Das heißt, man kann eben auch als Mensch durch den Sucher schauend dem Motiv folgen, gerade bei Action, bei Sportgeschichten.
Aber woher weiß man denn dann, wann das Foto gemacht ist?
Bei der Sony ist das so gemacht, dass außenrum der weiße Rahmen blinkt.
Okay.
Wenn du Bilder machst. Ich denke, dass das Canon ähnlich machen wird. Das finde ich ganz interessant.
Einfach den digitalen Klick lauter.
Na, hoffentlich nicht.
Katschunk!
Ich weiß nicht, ob mir das bei der Libelle geholfen
hat. Rabom!
Na. Wie
ja, so Haubitzengeräusche, weißt du? Kannst ja digital alles einspielen.
Ja, natürlich. Kannst du runterladen dann. Im Jamba-Spar-Abo.
Crazy Frog auf die Kamera. Nee, danke.
Sehr.
Ja, sehr schön. Kein Blackout.
Kein Blackout.
Schnellerer Sucher.
Mehr gibt's nicht zu sagen.
Weißt du, ich will die R3 eh nicht kaufen. Wozu brauchen denn so ein Oschi?
Nee, deine nächste Kamera, aber, die haben wir nachher noch.
Echt?
Hm, achte drauf. Hm? Ja, so schaut's aus. Was haben wir als nächstes?
Genau. Was? Wir haben vorhin kurz über Bilder und über Bilder gesprochen, auch in dem Kontext von Afghanistan.
Mhm.
Und mir wurde heute von Tobias ein interessanter Artikel spült in die Timeline und so auf Twitter hat er mir das geschickt. Auf Übermedien gibt es einen Artikel zum Thema, oder es gibt eine ganze Serie zum Thema Macht und Manipulation. Und da gibt es jetzt einen Artikel, der heißt, ein Bild lügt mehr als 1000 Worte.
Ja,
und ich meine, ist natürlich auch so. Ich meine, wir wissen, dass du natürlich beim Bild je nach Ausschnitt und Zeitpunkt und Blickrichtung einfach eine andere Geschichte erzählen kannst mit dem gleichen Bild. Da gibt es genügend Beispiele online, wo das identische Bild zweimal unterschiedlich gekroppt ist und genau das Gegenteil erzählt von dem, was da Sache ist. Und in diesem Artikel ich nenne es mal so eine Übung zur Medienkompetenz, ne? Weil wir werden ja jeden Tag mit Millionen Bildern versorgt quasi aus allen Richtungen.
Mhm.
Und das sind halt nicht nur irgendwie Schnappschüsse von fliegenden Libellen, sondern die haben halt öfters auch eine Absicht. Ne? Ein Bild will dir was verkaufen. Und das muss nicht nur ein Produkt sein, das kann natürlich auch irgendwie eine politische Party sein oder so. Also Party. Das ist schon halb im Englischen. Deshalb hängt sich dieses Bild, dieser Artikel so ein bisschen an Bildern, ja, im historischen Kontext und vor allem auch um die Politik auf.
Mhm.
Und das jetzt noch nicht mal mit einer bestimmten Richtung, sondern da geht es ganz einfach drum, wie so Bilder entstehen und was da funktioniert. Also klar, der Zeitpunkt ist das Thema, wann das Ding aufgenommen wird. Und da wird eines der, ich sag mal, bekanntesten Bilder wahrscheinlich, dieses Mädchen, dieses Bild von Saigon aus dem Vietnamkrieg, gezeigt. Und es gibt halt von dieser Geschichte noch andere Zeitpunkte, wo das aufgenommen wurde. Und auf dem anderen Bild ist das Kind eben nicht am Schreien und du siehst andere Fotografen auf dem Bild. Das heißt, der Ausschnitt, der Zeitpunkt ist schon sehr wichtig. Und dieses Bild hat letztendlich mit großer Wahrscheinlichkeit die öffentliche Meinung über den Vietnamkrieg so dermaßen beeinflusst, dass der dann beendet worden ist. Das Bild ist mit dran schuld. Ne? Das ist so eines der Beispiele. Aber es gibt halt ganz andere Beispiele mit, wie ein Bild eben mal schnell was zeigen kann, wie der Bildausschnitt mal schnell was zeigen kann, nämlich wo der Platz ist, was im Zentrum ist, was nicht da ist im Bild. Hier ist nochmal das Saigon-Bild, wo du siehst, dass es eigentlich ein Crop ist. Ne? Wenn das Bild nicht gecroppt ist, dann siehst du, dass da rechts noch ein weiterer Fotograf drauf ist, der gerade seine Kamera neu belädt mit Film. Ne? Das
Bild wird stärker. Ja, der ist halt nicht hektisch am Laufen. Ja.
Dann hier ist zum Beispiel ein Bild von Franklin Roosevelt, das ihn dann doch sehr, ich sag mal, machtbewusst mit so einer Zigarettenspitze im Mund irgendwie zeigt. Wenn du das in seiner Originalversion siehst, dann ist das noch ein ganz anderes Gefühl, was da plötzlich rüberkommt, was ihn gar nicht mehr so darstellt, sondern ist er halt in einer Gruppe von Kumpels quasi, ne, und hat Spaß. Hier ist ein Beispiel, wo es darum geht, dass manche Parteien eher Männer auf den Bildern haben und hier eine Partei aber ganz viele Frauen nur auf dem Bild haben. Mhm. Wenn du dir das mal anguckst und rauszoomst, dann sind halt dann doch durchaus Männer auf dem Bild. Die sind halt nur am Rand weggekroppt worden.
Ja.
Ja, also der Crop macht halt was aus.
Wobei das gekroppte Bild in diesem Fall auch das bessere Bild ist, ne? Ob des Weitwinkels halt, ne?
Es ist das stärkere Bild, würde ich auch sagen, natürlich. Aber es ist ganz klar, du kannst damit natürlich auch eine Message beeinflussen, verstärken.
Ganz klar.
Hier übrigens das Zitat, traue keinem Bild, das du nicht selber ausgewählt und zugeschnitten hast. Also in dem Kontext. Ne? Mhm. Blickwinkel ist natürlich so eine Sache. Aus welcher Richtung guckt die Kamera? Also wird da zum Beispiel jemand von eher unten fotografiert und wirkt damit einfach, na, ich sag mal, etwas mit etwas mehr Autorität. Ne?
Ein bisschen du schaust größer, selbstbewusster, beherrschender.
Genau. Mhm. Oder schaust du eher runter auf eine Person? Hier ist so ein Bild, was Pete Souza gemacht hat von Obama im Oval Office, wo er mit einem Kind spielt. Und das ist eben so von leicht oben, aber dann schon aus der Kinderperspektive. Da ist plötzlich so dieses Thema Macht nicht mehr das Thema. Hier auf der Biografie von Armin Laschet siehst du ihn halt auch so von leicht unten mit verschränkten Armen. Der Titel ist Der Machtmenschliche und das passt zum Titel, dieses Bild. Mhm. Ich finde es aber jetzt nicht wirklich vorteilhaft, dieses Bild. Also es ja hat halt auch von der Körpersprache her so eine gewisse Haltung. Hier ist das Bild, was mich, wo ich sofort Assoziationen hatte. Das ist hier ein Bild von Friedrich Merz.
Ja, von dem gibt es viele Bilder, wo ich diese Assoziation hatte, die du gleich erzählen wirst.
Der Fotograf Lars Berg hat sich tatsächlich etwas tiefer platziert. Also du siehst Merz, wie er die Ellbogen auf den Tisch gestützt hat, sehr, sehr symmetrisch komponiert ist zwischen zwei Fenstern, leicht von unten. Das siehst du übrigens auch am Kamerawinkel. Ne? Du siehst, wie die Linien der Fenster nach oben leicht zusammenkippen. Also ist das von schräg unten fotografiert so ein bisschen. Du hast diese Spiegelung davor und er ist mittendrin und sieht eher aus wie so ein Herrscher auf seinem Thron so ein bisschen. Und als ich das gesehen habe, musste ich an...
Das kommt schon so sehr Arnold, selbstgefällig rüber. Ja, ja.
Genau, musste ich an Arnold Newmans Bild denken von Alfred Krupp. Ja. Das ist ein Bild, was im Prinzip das Böse zeigt. Ne? Dieser
das
Alfred
ist
Krupp.
Eine sehr, sehr ähnliche Pose.
Die Hände unterm Kinn, ich mache noch mal kurz zurück. Ich meine, klar, das vom Herz ist natürlich freundlicher, ist auch vom Licht her viel freundlicher. Das bei Krupp, das hat der Arnold Newman ja quasi so reingeschmuggelt, dieses Licht. Aber von der Perspektive, von der Haltung her, musste ich dann schon so ein bisschen dran denken. Also auch Assoziationen tun natürlich bei Bildern was. Und so weiter und so weiter. Also es ist ein unglaublich interessanter Artikel. Und da ohne da jetzt irgendwie parteiisch zu werden, Bilder können halt doch was auslösen. Ja, und
ja, die können auf jeden Fall die Meinung auch beeinflussen von dem oder derjenigen, die das Ganze betrachten. Ne?
natürlich auch Inhalte, ne? Also hier siehst du, wenn du dir mal die Schuhe anschaust, da sind irgendwie Laschet und Merkel unterwegs, um irgendwo, ja, bei den, ich glaube, nach den Fluten irgendwie was zu begehen. Und Merkel hat halt derbe Wanderschuhe an, da ist es dreckig und alles. Rechts am Bildrand steht jemand mit Gummistiefeln und Laschet hat seine polierten braunen Salonschuhe an, ne?
Das, ja.
Naja. Und so weiter.
Also sehr vorbereitet Fotos, dahin gefahren. Mhm.
Genau. Fotos haben Macht und zeigen Dinge, die, die nicht nur, ja, die manipulieren und manipulieren können. Mhm. Ganz einfach.
Nun gut. Ja, es, also ist immer, Artikel es ist immer gut, wenn man sich dieser Techniken bewusst ist. Natürlich. Das nimmt dann natürlich auch bei vielen Bildern so ein bisschen den Spaß beim Betrachten der Bilder, weil man dann anfängt, da sehr analytisch davor zu gehen und alles zu hinterfragen. Aber ja, um diese Techniken zu wissen, kann eine ganze Menge helfen, um solche Dinge einzuordnen, für einen selbst zumindest.
Ja, also Medienkompetenz finde ich gerade heute immer wichtiger. Also dieses Erkennen, wie so ein Bild wie so ein Bild mit einem spielt, dazu hilft es natürlich auch, selber zu fotografieren. Das ist einfach so. Dem Moment, wo du selber lernst, wie du Geschichten ganz bewusst erzählen kannst, gehst du auch solchen Manipulationen nicht mehr so leicht auf den Leim, weil du einfach eine gewisse, ja, das ist wie ein Immunsystem, was du dir da aufbaust, weil du erkennst die Sachen wieder. Und dazu gehört viel zu fotografieren, dazu gehört auch ganz bewusst mal ranzugehen und zu überlegen, wie würde ich das tun, wenn ich da jetzt zum Beispiel jemanden als überlegen darstellen möchte oder jemanden als XYZ darstellen möchte, wenn ich ein Gefühl mitgeben möchte, wie würde ich das angehen? Mhm. Und in dem Moment, wo man das kann, wird man es wiedererkennen. Ganz klar.
Ja, ganz bestimmt.
Oder hat zumindest die Chance, es wiederzuerkennen. Also deshalb, lest euch den Artikel durch und übt so ein bisschen. Ne? Könnt euch ja mal jemanden aus dem Umfeld schnappen und sagen, hier, du machst jetzt mal den Laschet oder die Baerbock oder den Merz oder die Merkel.
Wie auch immer.
Kann man machen.
Na klar.
Kann man machen.
Tja. Ja, cool. Ist ein bisschen länger, der Artikel, ne? Da kann man sich mal.
Ist ein bisschen länger, aber da sind schöne Bilder drin. Das ist gut zu lesen. Ist gut geschrieben, gut zu lesen und.
Wunderbar.
Kost auch nichts.
Ja. Dann gucken wir mal.
Medienkompetenz. Dann gucken wir mal woanders hin.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch selbst eine Webseite bauen könnt oder wo ihr jemandem oder jemanden, der eine Webseite bauen könnt, der oder die eine Webseite brauchen und vielleicht zeitlich nicht dazu kommt. Das ist nämlich wirklich total einfach. Da könnt ihr euch kostenlos mal anmelden unter happyshooting.de/Jimdo. Ein paar Fragen beantworten und dann einfach mal mit dem Dolphin loslegen und eine schöne Webseite bauen. Und das ist ganz besonders dann sinnvoll, wenn ihr irgendetwas anbieten möchtet da draußen im Internet oder wenn ihr da draußen im Internet mitspielen möchtet, um eben euer Wissen kundzutun oder eure Fotoprojekte zum Beispiel zu präsentieren. Gibt da ganz tolle Galeriefunktionen, um Bilder zu zeigen. Das Ganze müsst ihr nicht
reinmachen. Hm? Können wir doch Audioschnipsel in die Galerie machen?
So das Katschunk! Bestimmt geht das auch irgendwie. Videos kannst du auf alle Fälle reinmachen. Also wenn du zum Beispiel ein Video,
geht das auch mit Sound,
wenn du ein Video bei YouTube liegen hast, dann kannst du überall da, wo du bei den Modulen ein Bild einbinden kannst, kannst du auch den Link zum YouTube-Video angeben und dann spielt da eben das Video.
Dann kann ich da meine Website mit den abgedateten Kamerasounds reinmachen.
Zum Beispiel. Kannst du mal ausprobieren.
Gut.
Das kann man machen. Und das Witzige ist, es gibt da sogar in diesem Dolphin ein Shop-System. Das ist dann, je nach Ausbaustufe, kann das mehr oder weniger. Da müsst ihr mal gucken bei diesen kostenpflichtigen Paketen. Kann man
sich einen Jamba-Shop für Kamerasounds bauen? Für die
Kamera.
Yes, Töne. Ich hab's.
Genau, wenn du also bestimmte Kameratöne verkaufen möchtest, Kameraklänge und die eben anbieten möchtest, kannst du das natürlich auf deiner Jimdo-Webseite tun. Du kannst sogar anbieten, gegen entsprechenden Einwurf von Geld auch selbst ein Geräusch zu machen. Vielleicht bietest du ja individuelle Klickgeräusche an. Das ist natürlich auch möglich. Dann erstellst du dir da einfach mal einen Shop, stellst da Artikel rein, weiß ich nicht, wie du das dann fotografisch dokumentierst als, als Produktfoto. Aber da fällt dir schon was Schlaues dazu ein. Ja, Preis dran schreiben und fertig. Und es gibt sogar noch die Möglichkeit, den Zahlungsanbieter Stripe mit einzubinden. Das ist eine extra Option. Und dann kannst du sogar so Geschichten wie Apple Pay in deinem Shopsystem anbieten. Und wenn jetzt irgendjemand mal kurz nach Kamerasounds sucht und du bietest individuelle Kamerageräusche an, dann könnte es sein, dass so ein Impulskauf mit Apple Pay sehr schnell getätigt ist. Also schau dir das mal an. Wenn dir das gefällt, guck mal die kostenpflichtigen Pakete. Da gibt es dann eben entsprechende Ausbaustufen, was man auf seiner Seite noch so alles machen kann, wie das Ganze dann eben bei Google über SEO auch noch in den Suchrankings verbessert werden kann und so weiter und so fort. Gibt, glaube ich, 3 Ausbaustufen. Schau mal und denk dran, du sparst 20% mit 2 I's. Belichtigung ist nämlich das Stichwort. Belichtigung ist der Sparcode für 20%. Das macht Spaß, dann wissen die nämlich, dass ihr über uns gekommen seid. Das hilft uns allen, Win-Win-Win sozusagen. Und wenn du eine geile Seite gebaut hast, dann schick uns gerne mal den Link an info@happyshooting.de. Dann stellen wir dir hier vor. Bis dahin, happyshooting.de/Jimdo. Probiert's aus, viel Spaß dabei. Danke für den tollen Support.
Sehr schön.
Das finde ich ja schön.
Wir haben Fragen.
Oh ja.
Der Uwe zum Beispiel fragt, dass Staub auf der Frontlinse fast keinen Einfluss auf die Fotos hat, ist ja bekannt. Richtig. Wie sieht es aber bei der Objektivrückseite, die Hecklinse oder wie nennt man die aus? Direktes, stimmt, Frontlinse, Hecklinse.
Backlinse, Front und Back, ne?
Egal. Direktes Sonnenlicht, das ein Staubkorn zum Leuchten bringt, scheidet hier aus. Aber die Linsenoberfläche ist dafür nahe am Sensor. Ich würde sagen, es ist aber, glaube ich, generell kein Riesenproblem, richtig?
Richtig. Wenn du den Link aufmachst, siehst du das. Wir sind mal wieder bei Lens Rentals. Mhm. Die haben das natürlich direkt mal ausprobiert. Grundsätzlich ist es schon so, dass es natürlich auf den hinteren...
Der Titel ist geil. The Apocalypse of Lens Dust.
Ja, ja. Bezugnehmend auf Foren, so wo das schlimm, dann als Apokalypse so bezeichnet wird. Also grundsätzlich ist es schon naheliegend, dass das auf der hinteren Linse extremer sein könnte, weil das Licht da etwas gebündelter und geradliniger auf den Sensor fällt und dass er vielleicht dann eher auffällt. Ist tatsächlich nicht so. Also es ist komplett unkritisch.
Weil es weit weg vom Sensor ist.
Es ist immer noch weit weg vom Sensor. Es ist weit weg aus der Fokusebene und damit einfach unauffällig. Aber es gibt ein interessantes Detail. Bei Weitwinkel ist es vorne auf dem Objektiv schlimmer als hinten. Mhm. Weil du bei Weitwinkel einfach eine höhere Schärfentiefe hast. Und wenn du dann auch noch nah fokussiert hast, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, was auf der Frontlinse liegt, im Fokus ist oder noch zu sehen ist, größer.
Man muss ja sagen, man muss ja sehen, dass das heutige Objektive, also wenn, gehen wir noch mal ganz kurz zur Großformatkamera. 4x5 Zoll, die mit den Balgen, mhm. Das stellt man scharf, indem man das Objektiv bewegt, das komplette Objektiv. Mhm. Das heißt, der Abstand zwischen Rückseite des Objektivs und Film ändert sich. Mhm. Wenn wir uns eine spiegellose Spiegelreflex sonstige Kamera anschauen, ja, dann schieben wir da beim Fokussieren irgendwie eine Linse vorne rum. Aber der hintere Teil des Objektivs ist immer gleich quasi. Das nennt man eine Retrofokus-Linse. Das heißt, der Rückteil, der ist immer auf den Abstand, auf das Auflagemaß zwischen Bajonett und Sensor angepasst. Und das heißt, dass die ganze Bündelung und so weiter vorne stattfindet am Objektiv, aber hinten eben nicht. Deshalb ist beim Weitwinkel vorne ein bisschen empfindlicher, was die Schärfentiefe angeht, als hinten. Die ändert sich hinten quasi nicht. Und da ist es relativ wurscht, ob das ein Weitwinkel oder ein Teleobjektiv ist.
Genau. Also ja. Das Ergebnis dabei Lens Rentals ist, eine Verunreinigung auf der Frontlinse ist bei Weitwinkel schlimmer als auf der hinteren, also korrekt, bei der hinteren Linse. Bei Tele ist es umgekehrt. Bei Tele ist es so, dass eine Verunreinigung auf der hinteren Linse schlimmer wiegt als auf dem vorderen Element. Das ist interessant.
Schlimmer als vorne, aber
ja, ja,
schlimm als beim Weitwinkel.
Schlimmer als vorne. Jetzt kommt's aber. Einzelne Staubkörner, Staubpartikel spielen überhaupt keine Rolle und sind auch bei F16 wirklich schwer zu finden. klar,
vorne oder hinten.
Man ist egal. Man kann sie ausmachen, wenn du ein Foto machst bei F16, F22 auf eine weiße Wand und dann das Bild analysierst, dann wirst du etwas erkennen können, aber es hat im Alltag einfach überhaupt, ist es irrelevant. Aber,
ja.
Und das hat Lance Reynolds dann ausprobiert, wenn du so Sticky Notes, solche diese Selbstklebenotizen nimmst und da so kleine Dinge abreißt, dass du so kleine
Zettelfetzen hast. Also wir reden von mehrere Millimeter großen Fetzen, die da drauf geklebt
wurden. Und wenn du die dann auf die Linse draufklebst, dann sieht man auch was. Und dann kann man den Effekt deutlich machen, wie eben der Unterschied zwischen Front- und Backlinse oder Bug- und Hecklinse ist.
Bug. Bug- und Hecklinse.
kann man so machen.
Kommen wir zu Stefan. Zu Sebastian. Von meinem Opa habe ich etliche Schwarz-Weiß-Negative abfotografiert. Im Prinzip mit Repro-Stativ, LED-Leuchtisch und so weiter. Ne, Klassik. Nun habe ich in Lightroom Classic die Tonwertkurve invertiert, um positive zu sehen. Richtig, so kann man das machen. Das führt natürlich dazu, dass nun die meisten Regler invertiert sind, zum Beispiel die Belichtung und die Gesichtserkennung gar nicht funktioniert. Oh, das ist interessant.
Das ist ein interessanter Anruf, ja.
Hat von euch jemand eine Idee oder kennt ein Kommandozeilentool, womit ich am besten meinen RAW-Datei öffne, die Tonwertkurve invertiere und das wieder als RAW-Datei speichere, sodass ich dann die ganze Bearbeitung und Verschlagwortung wie gewohnt in Lightroom Classic machen kann? Ist eine destruktive Bearbeitung, aber mit der könnte ich sehr gut leben. Tiffs werden, glaube ich, eher etwas groß. Ja, das wäre aber mein Tipp gewesen an der Stelle.
Ja, definitiv.
Du kannst ein RAW, glaube ich, so nicht bearbeiten. Also du kannst, es gibt schon so EXIF-Tool, was in RAW reinschreiben kann, aber das kann dann Metadaten schreiben und mehr auch nicht.
In den Header.
Die Bildwerte selber im Bild, da wüsste ich jetzt nichts, was ein RAW quasi weiterhin als RAW führen kann, während es die Grauwerte oder die Helligkeitswerte invertiert. Nimm ein TIFF, wenn du genügend Information drin haben willst, dann nimm ein 16-Bit-TIFF und vergiss nicht dann aber das TIFF mit entsprechendem Parameter abzuspeichern, was das TIFF komprimiert. Da gibt es die LZW oder ZIP-Kompression, die können beide gelesen werden von Lightroom. Mhm. Das heißt, du kannst irgendwie, ich würde mir da, glaube ich, so ein Droplet oder sowas machen, wenn man so bei verschiedenen Tools geht das, dass man da irgendwas macht, was einfach Bild invertiert und dann abspeichert.
Du kannst das direkt in Lightroom machen. Wenn du den Lightroom invertiert hast mit der Gradationskurve und dann vielleicht
exportieren
noch.
Exportieren und wieder importieren.
Genau. Dann exportierst das als TIFF mit Kompression und importierst das Ganze dann wieder.
Weil also die werden natürlich schon ein bisschen größer, aber nicht so drastisch, glaube ich, wenn die
intern
komprimiert sind.
Ja, also muss man mal ausprobieren. Weil wir hatten im Slack auch ein bisschen rumdiskutiert und haben gesagt, naja gut, man, was ist so schlimm, dann sind die Regler halt andersrum, ist dann halt so. Ja, aber tatsächlich, die Gesichtserkennung funktioniert nicht. Also wenn man die Gesichtserkennung für die automatische Verschlagwortung von Personen haben möchte und das gerne nutzt, tatsächlich, das geht im Negativ nicht. Ich wüsste auch nicht, ob man das trainieren kann im Negativ, also ob man das neu antrainieren kann. Aber das ist wahrscheinlich auch witzlos, weil das macht man dann einmal und wenn man mit dem Training durch ist, hat man die Bilder auch fertig, dann hätte man es auch gleich manuell machen können. Also auch blöd.
So, und dann hat der Holger noch eine Frage. Ich habe ein Haida Steckfiltersystem, das 100er. Es liegt quasi nur herum, was aber auch vielleicht am Filterhalter liegt, der die Filter leicht rutschen lässt. Kennt da jemand einen Trick? Gibt es einen anderen passenden Filterhalter, der auch mit dem Polfilter von Haida für dieses System klarkommt? Der ist nämlich ein großer Schraubfilter. Ich habe verschiedene solche Systeme schon gehabt. Hauptsächlich Coquin und Lee. Und die machen das bei diesen Steckfiltern, also das sind rechteckige Filter, die dann quasi so in eine Schiene reinkommen, wo so ein bisschen Federdruck auf dieses Ding ausgeübt wird und es damit dann halt verschoben werden kann und es dann auch da bleibt, wo es hingeschoben wurde. Wenn das bei dir so nicht funktioniert, dann ist, also scheint das mit den Federn nicht ganz so straff zu sein. Als Trick würde ich mal versuchen, vielleicht da irgendwie in diesen Kanal, in dem der Filter läuft, vielleicht mal so ein bisschen Klebeband reinzumachen. Ne? Kannst du mal so einen Streifen Kreppband oder sowas da reintun oder sonst was, was einfach ein bisschen mehr Dicke reinbringt. Oder vielleicht sogar diese Steckfilter am Rand ganz vorsichtig mit so ein bisschen Klebeband ummanteln. Ich würde einfach versuchen, diese entweder die Filter dicker oder den Kanal dünner zu machen, weil das, ja, diese Polfilter, die sind dann halt mit so Systemen, die kommen dann quasi mit dem System und passen genau da drauf und sind dann da drin auch drehbar und so weiter. Aber die passen dann selten auf andere Systeme. Das heißt, die Steckfilter genormt sind, so ein 100er ist 10 cm breit, der passt dann woanders rein. Ja, vielleicht kommt ja der Filter von einem anderen System und ist deshalb dünner oder so.
Also mich wundert das auch. Aber
Ich würde da modden. Vielleicht kann man ja die Federn ein bisschen biegen, dass die ein bisschen kräftiger.
Ja, also Dietmar schreibt schon, ich glaube, das war von dem Slack auch schon mal ein Thema. Es gibt Lichtdichtungen von Haider, die kann man ausprobieren. Mhm. Das sind, glaube ich, genau solche Sachen, die da auf diesen Filter draufkommen. Und die machen das Ding ein bisschen dichter. Wäre eine Option. Vielleicht ist das der Grund, warum es durchrutscht, weil die Filter so konstruiert sind, dass es mit und ohne diesen, ohne die Lichtdichtung passen muss. Und dann ist es halt ohne ein bisschen locker und mit ein bisschen straff. Keine Ahnung. Mhm. Ansonsten würde ich das nicht für normal halten. Also von alleine sollte der Filter nicht verrutschen. Für mich wäre es ein Reklamationsgrund an dieser Stelle oder auch ein Grund der Rückgabe von dem Ding. Das würde mich tatsächlich nerven. Also wie Chris kann ich sagen, ich habe selbst ein System von Cookin, da rutscht überhaupt nichts durch. Also da muss man auch ein bisschen Kraft aufwenden, um den Filter zu verschieben.
Ehrlich gesagt noch nie passiert bei meinen Sachen.
Nee, noch nie. Da ist halt aus so eine Kunststoffwölbung, so eine Kunststofflippe, die diesen Anpressdruck eben macht in dieser Filterschiene. Und das funktioniert einwandfrei. Und von Lee hatte ich mal ein relativ teures System hier. Da war das, glaube ich, sogar so, dass man so kleine Griffe hatte, die man drücken konnte, um das Ganze zu lösen. Und dann konnte man das verschieben. Und wenn du losgelassen hast, war das wieder fest.
Du hast noch keine teuren Filtersysteme gesehen.
Naja, das war hier. Dass
es ein teures ist, da gibt es richtig.
Das mag auch sein, dass es nicht das von Lee war, sondern was hatten wir irgendwas mit W? Wein? Irgendwie sowas. Wir hatten hier mal so ein System so mit Holzgriff und so.
Ach so, weiter. Das mit dem Holz. Ja, das war ein bisschen high-endiger.
Das war das mit diesen Knöpfen. Da konnte man die einzelnen Schienen dann lösen mit einem Knopf und dann verschieben und dann hat das hier wieder fixiert.
Das war auch Luxus.
Ging aber gut.
Gut.
Na gut. Wenn auch ihr Fragen habt, ne, wisst ihr Bescheid. Auf den Slack, HS-Fragen. Bei Twitter mit Hashtag HS-Frage. Oder per E-Mail an info@happyshooting.de.
Gerne auch Audio oder Video
schicken. Und jetzt haben wir das hier. Ding, 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 ding,
ding. Den Terminkalender. Ding, 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 ding. Es ist tatsächlich wieder ein Termin reingekommen. Juhu. Und diesmal ist es ein interner Termin. Der, warte mal, ich muss hier mal ganz kurz eine Webseite aufmachen. Da gehe ich mal auf happyshooting.de. So, und dann gehe ich mal ganz unten auf die Seite 299 und dann gehen wir mal auf unsere allererste Sendung.
Was machst du denn da?
Und die war am 24. August 2006 und deshalb hat uns der Rolf, Timekeeper Rolf, hat uns mal wieder nicht im Stich gelassen und sagt, ja, das ist 15 Jahre Happy Shooting und zwar am 24.8. sind es 24, also quasi heute in der Woche.
Ja.
Sind 15 Jahre schon. Wir haben es nicht auf dem Schirm gehabt, wir haben nichts vorbereitet. Oh Gott.
Nächsten Dienstag.
Heißt, erstmal danke, Rolf, dass du das gemerkt hast. Hättest du uns ein bisschen früher sagen können.
Ja, ist ja diese Woche noch nicht.
Ja, aber das heißt natürlich, dass ihr dazu aufgerufen seid.
Wir nehmen Geschenke an.
Achso. Das sowieso. Das ist sowieso unsere Wunschzettel und so. Die sind alle öffentlich auf happyshooting.de. Unter Unterstützen findet man die.
Müssen wir mal wieder füllen, glaube ich.
Ja, dann mach mal. Jetzt hast du
Grund dafür. Jetzt schnell die teuren Sachen reinwerfen.
Nee, aber ihr müsst uns da jetzt nicht groß beschenken. Ich meine, Quatsch. So schön es wäre, ich nehme gerne Dinge, aber dann wäre ich aber dann doch gewillt, euch hiermit dazu aufzufordern, uns vielleicht schnell noch bis zur nächsten Woche was zu schicken. Vielleicht ein Audiogruß oder ein kleiner Videogruß oder sonst was.
Ja.
Weil dann machen wir so ein klein bisschen Party nächste Woche. Wie gesagt, vorbereitet haben wir nichts, weil das hatten wir echt nicht auf dem Schirm. Nein. Also Rolf, danke für die Überraschung. Nächste Woche 15 Jahre Happy Shooting. Der Red Knight sagt, die erste richtige Sendung wär doch am 31. oder? Naja, es gibt eine erste Folge und da gibt es ein MP3 davon und da haben wir zumindest, glaube ich, mal so ein bisschen den Grundstein gelegt für die Folge. Für die
Außerdem ist das der Tag, wo Chris und ich uns quasi zum ersten Mal offiziell zu zweit für die Öffentlichkeit unterhalten haben.
Und uns da quasi zum ersten Mal gemeinsam vor ein Mikrofon gesetzt haben.
Ganz genau.
Remote, passt übrigens auch also. Damals schon.
Ja.
Auch damals schon
über Skype
Göttingen damals. Und Hannover damals. Nee, damals noch Tübingen.
Tübingen. Mhm.
Genau.
Tübingen und Nordheim.
Skype. Ja.
Also, ich habe damals schon hier gesessen, aber nicht an diesem schönen Schreibtisch. Das war noch ein hässlicher, alter, wackeliger Schreibtisch.
Also schickt eure Inputs und Sachen zu 15 Jahre Happy Shooting bitte an info@happyshooting.de. Am liebsten Audio oder Video, weil wenn wir euch hören und auch andere euch hören oder sehen können, dann ist das immer was ganz Besonderes. Und macht mal 15 Jahre Happy Shooting.
Meine Güte. Ich mache hier noch mal kurz einen Nachtrag. Objektiv, Ratterat.
Der Lothar hat gerade noch was geschickt. Der hatte das mit dem Objektiv auch und hat es zum CPS geschickt. Das ist der Canon Professional Service.
Und zwar mit genau diesem Objektiv 24-105-4L.
Genau, und die haben ein Ersatzteil eingebaut. Und das hat 264 Euro gekostet.
Ja, mache ich nicht.
Oder?
Steht da.
Naja, du weißt ja, das Radrad kannst du durch rauszoomen.
Ich gehe auf Weitwinkel, dann ist das Radrad weg und dann ist gut. Also ich hoffe nicht, dass es der Anfang vom Ende ist. Das wollen wir mal hoffen.
Ja, das kann dann schon irgendwann sterben, natürlich.
Aber bevor ich jetzt 264 in die Reparatur von so einem unscharfen Objektiv stecke, da spare ich das lieber und kaufe dann die RF-Version oder 24-70-28 oder so. Mal gucken.
Sehr schön. Kommen wir zur neuen Aufgabe. Wir haben wieder, beziehungsweise du, Boris, hast wieder im Vorfeld der Sendung auf unserem Dienstags 18 Uhr Kanal im Slack eine Aufgabe wählen lassen. Die ist diesmal?
Glas. Glas ist die Aufgabe. Sie läuft vom 19.8. bis zum 2.9. Das heißt, wenn ihr loszieht im Zeitraum vom 19. August bis zum 2. September 2021, dann und da ein Foto macht zum Thema Glas.
Dann aber.
Muss überlegen, wie ich den Satz angefangen habe. Und dann ein Foto macht zum Thema Glas. Könnt ihr es anschließend hochladen bei Flickr. Dort in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag HS Glas eintragen. Ja, und dann verlosen wir hier wieder lustige Dinge, denke ich mal. Und besprechen Fotos vor allen Dingen. Das habt ihr ja gesagt, das mögt ihr eigentlich am liebsten. Dann machen wir das auch.
Den deutschen Sätzen, das ist auch schon. Ich warte noch auf das Verb.
Dieser Satz kein Verb. Hatte ich ein Verb vergessen?
Nee, aber das ist ja bei Deutsch, kann das ja manchmal sehr weit nach hinten rutschen. Wir sind durch mit der Sendung und
umgedrehte Schachtelsätze.
Freuen uns, dass ihr auch wieder da wart.
Das heute war super. Am sehr schön.
17. August. 24. sind wir wieder live da und vielleicht dann auch mit euch wieder und vielleicht auch mit Wünschen für die große.
Schickt reichlich Kommentare, dann gucken wir mal, wie intensiv wir die Party hier machen.
Genau, ich habe aber noch ein One More Thing hier, das ist mir kürzlich
wieder deine neue Kamera nämlich.
Meine neue Kamera ist eine Brezelkamera.
Was? Ja.
Ja, Brezelkamera. Ja, es ist mal wieder
ein Patent raus. Ich habe die nicht mit Brezel assoziiert, tut mir leid. Das ist irgendwie.
Ich weiß nicht, Brezeln haben doch Löcher und, Dinge. Naja, sie ist nicht verknotet, nein, das nicht. Aber das ist hier eine künstlerische Umsetzung von dieser Kamera. Es ist tatsächlich ein Patent von der Kamera mit so einem Haltegriff. Also das ist jetzt, wie gesagt, nicht im Patent, dieses Bild, was ich hier zeige, aber man hat hier so Bilder und da sieht man das doch relativ deutlich. Mhm. Die haben, also ich versuche das jetzt mal für Audio zu erklären, die haben quasi, da wo man den Handgriff hat, Ne? Also stellt euch vor, ihr habt die Kamera in der Hand an ihrem Griff und da, wo man jetzt die Fingerspitzen gegen die Kamera drückt, wenn das offen wäre, aber nicht nur, wenn das offen wäre, sondern wenn das auch noch 90 Grad um die Ecke ginge, dass man es quasi auch hochkant verwenden könnte, dann hätte man plötzlich eine Kamera mit einem richtig ordentlich ergonomischen Griff. Das sieht so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie die, ja, wie soll man sagen, das hat so ein bisschen das Gefühl, wie es gibt manchmal für Leute, die irgendwie an den Händen erkrankt sind oder nicht mehr ordentlich halten können, weil sie Arthritis oder sowas haben, oder Arthrose heißt das, glaube ich, dann gibt es manchmal so Haushaltsdinge, die dann besonders große Griffe haben, dass man die trotzdem noch ordentlich halten kann. Das sieht mir so ein bisschen aus wie so, oder kleine Kinder, die noch nicht ordentlich greifen können.
Such mal die Kamera von My First Sony oder so. Die
sieht genau, My First Canon so ein bisschen, aber das Ganze natürlich jetzt in der Umsetzung hier in Schwarz, wie halt so Kameras aussehen, und das sieht schon sehr ungewohnt aus, aber hat mit Sicherheit auch seine Vorteile, weil ergonomisch finde ich das nicht schlecht. Und dann sind wohl auf der Innenseite dieses Griffes auch noch irgendwie Knöpfe. Und
ja, irgendwo müssen die Bedienelemente ja hin, die du jetzt nicht auf die Rückseite packen kannst, weil da ein Loch ist. Also irgendwo musst du das Ding ja noch steuern. Irgendwo muss natürlich auch noch die Speicherkarte rein und irgendwo müssen noch die Akkus rein.
Bernd schreibt Schnabeltasse der Fotografie,
absolut. Fragezeichen.
Ja, so ein bisschen. Aber ja, man mag es drüber lachen. Es ist natürlich auch, es ist ein Patent.
Das, ja, heißt, vor allen Dingen, die Idee ist ja, dass da auch dann in dem inneren Teil noch irgendwelche Lüftungsöffnungen rein könnten, um eben die Wärme zum Beispiel besser abzuführen, weil du dann eben schneller an der Luft bist und nicht noch irgendwie durch irgendwelche dicken Heatpipes bis nach außen kommen musst. Also das hat schon Hand und Fuß von der Idee her. Es sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus und ich bin sehr skeptisch, ob wir so etwas jemals zu sehen bekommen werden.
Es ist ein Patent und das, wir wissen, Patente müssen nicht zu Produkten werden, aber wann könnte ja möglicherweise, vielleicht, ne? 5 Jahre nochmal drüber reden. Sieht lustig aus. Wir sind auf jeden Fall raus. Wir sagen Dankeschön für eure Zeit und vielleicht seid ihr nächste Woche wieder da.
Wenn wir uns wieder die Frage stellen, wie viele Löcher hat eigentlich mein Kameragehäuse?
Brezelkammer. Brezel. Brezel haben ganz viele Löcher. Egal. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting.